Bevor es losgeht, habe ich wieder eine Content-Warnung. Denn es geht in dieser Folge um Suizidgedanken.
Darf man auch reingehen?
Ja, geh mal rein.
Boah, das ist ja auch total niedrig. Oh Gott.
Meine Oma und ich klettern in einen kleinen Laster. Einen vergilbten, weißen Oldtimer. Mit so runden Scheinwerfern. Er sieht ein bisschen aus wie ein alter Eiswagen. Nur, dass keine bunte Eistüte auf dem alten Transporter drauf ist.
Willst du hoch? Warte, ich helfe dir. Vorsicht mit dem Kopf.
Ja.
Drin ist die Decke so niedrig, dass ich mich ziemlich bücken muss. Im Laderaum sind zwei Einzelkabinen aus Stahl mit jeweils einem kleinen Hocker darin. Es ist so eng, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie mein fast 2 Meter großer Opa hier überhaupt gesessen haben soll.
Hier drin hat man gesessen.
In so einem Fahrzeug sind meine Großeltern nach den ersten 3 Wochen aus dem geheimen Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen in Berlin nach Rostock gebracht worden. Und ich muss sagen, in diesen winzigen Kabinen im Auto ist es schon ziemlich bedrückend. Also, ich will da eigentlich sofort wieder raus.
Da wurde hier zugemacht, die Klappe.
Oh Gott.
Und jetzt setze ich mal da rein. Und auf der anderen Seite saß dein Opa hier drin. Und völlig dunkel. Und so haben die uns über die Straße, es gab keine Autobahn, von Berlin, Hohenschönhausen, hierher gefahren in einem rasenden Tempo.
Und du wusstest gar nicht, wohin es geht?
Nein, es wurde nie was gesagt, was die mit uns vorhaben.
Auf manchen Wegen war damals auch Reklame, zum Beispiel für Fisch oder andere Tiefkühlprodukte, dass die Leute ja nicht merken, dass die Stasi Gefangene transportiert. Dieser Laster steht in einem kahlen weißen Raum und ist ein Ausstellungsstück in der Dokumentations- und Gedenkstätte in der ehemaligen Stasi-Untersuchungshaftanstalt in Rostock. Und ihr könnt es euch denken, in diesem Gebäude, in dem heute die Gedenkstätte ist, waren meine Oma und mein Opa damals inhaftiert. Von außen wirkt das ehemalige Untersuchungshaftgefängnis relativ unscheinbar. Es ist so ein großer Backsteinbau. Eigentlich sieht es ein bisschen aus wie ein Schulgebäude oder irgendein Amtsgebäude, wenn da nicht die vergitterten Fenster wären.
Und als du dann hier angekommen bist, was war so das Erste, an was du dich erinnerst? Also ihr seid ausgestiegen. Du hast dann wahrscheinlich Opa gesehen?
Nein.
Nee.
Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Der wurde nach mir rausgeholt. Ich kam raus und kam dann in eine der schlimmsten Zellen rein und dachte, jetzt kann ich doch rausgucken, wo ich bin. Und es waren aber auch nur Backsteinfenster. Und ein bisschen Luft kam durch die versetzten Glasbausteine ein bisschen rein. Und habe ich immer gehorcht, ob ich irgendwie meine Kirchenglocke oder irgendwas höre. Aber ich wusste eben nicht, wo ich bin.
Meine Großeltern haben hier im Jahr 1973, also vor über 50 Jahren, etwa 8 Monate ihres Lebens verbracht. Natürlich getrennt voneinander. Und dieses Gefängnis war speziell.
Man muss ja wissen, es sollte ja körperlich nicht Narben hinterlassen, sondern nur psychologisch.
Oma Gunni hat mir schon oft über ihre Zeit in den DDR-Gefängnissen erzählt. Aber für mich ist es das erste Mal, dass ich selbst sehe, wo sie in Rostock eingesperrt war. Und auch für meine Oma ist es das erste Mal, dass sie an diesen Ort, der sie so an ihre äußersten Grenzen gebracht hat, zurückkehrt.
So, jetzt gehen wir mal hier rein.
Ich bin Luise. Und ich reise mit meiner Oma Gunni zurück in ihre Vergangenheit. In die DDR, in der sie viele Jahre gelebt, sich verliebt, aber auch vieles verloren hat. Sie ist eine von Millionen Deutschen, die diesem System entkommen wollten, und eine von Hunderttausenden, die dabei erwischt wurden. Ich will wissen, was es mit einem macht, in einem Land zu leben, das nach außen hin eine Demokratie sein wollte, aber eigentlich eine Diktatur war. Und wieso es heute immer noch wichtig für uns ist, diese Geschichte zu erzählen. Das ist Oma, lass reden. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Folge 6. Meine Oma und die Einsamkeit. Meine Großeltern und ich gehen durch das ehemalige Gefängnis. Alles ist ziemlich gut erhalten. Lange, riesige Flure, in beige gestrichen, an denen links und rechts Metalltüren in die Zellen führen. Alles wird durch helle Neonlichter erleuchtet, was den ganzen Flur so klinisch, steril wirken lässt. Irgendwie ziemlich bedrückend und kalt.
Ich glaube, die Zellen sind sogar noch eins weiter oben.
Ja. Gehen wir hoch. Oh, schon allein, so eine Tür.
Das Gefängnis in Rostock ist eine Untersuchungshaftanstalt, in dem die politischen Gefangenen saßen. Also Leute, die gegen das Regime aufbegehrt haben. Leute, die fliehen wollten. Leute wie meine Großeltern. Und die warten in Rostock auf ihren Gerichtsprozess, bei dem entschieden wird, wie lange sie ins Gefängnis müssen. Sonst wirkt meine Oma ja eher tough. Aber hier merkt man ihr schon an, wie sehr sie diese Zeit mitgenommen hat.
Und dann kam ich hier in eine Zelle. Ich meine, sie wäre links gewesen, als erstes rein. Mhm. Wahnsinn. 7 Quadratmeter. Und dann diese Klappe, das war ganz schlimm. Da stellten die das Essen drauf und dann hauten die das zu. Wenn du nicht stürztest, dann lag gleich alles
das Essen auf dem Boden.
In der Zelle drin. Also es ging ganz schnell.
Ich habe ja schon erzählt, dass meine Oma manchmal so anfängt zu zittern, wenn sie mir was erzählt, was sie besonders auffühlt. Oder sie sagt mir am nächsten Tag, dass sie in der Nacht Albträume bekommen hat. Und ganz ehrlich, klar, ich will die Geschichte meiner Oma hören, auch über die schweren Zeiten, aber ich weiß eben auch, wie viel ihr das abverlangt. Und ich will sie da auf keinen Fall unter Druck setzen. Kein Wunder also, dass ich an diesem Tag ganz schön angespannt bin. Also ich fühle mich ja eh bei diesem ganzen Podcast-Projekt verantwortlich für meine Oma, aber auf der Reise in Rostock und besonders hier im Gefängnis noch mal mehr. Ich beobachte meine Oma in dem langen Gefängnisflur, wie sie da aufgeregt hin und her läuft und hinter den vielen Metalltüren ihre Zelle von damals sucht. Und irgendwie wirkt sie auf einmal wieder ganz jung auf mich, als wäre sie wieder die 33-jährige Frau von damals.
Und du musstest auch mit dem Gesicht zur Türe schlafen. Und du durftest das Gesicht und das Oberteil nicht zudecken. Das musste frei zu sehen sein. Und dann lagst du hier. Und die übrigen Monate durch wurde eben laufend nachts das Licht angemacht, ob du eben auch nicht zugedeckt bist. Und das, diese Birne machte so einen Lichtreflex. Und wenn sie dann sahen, dass du dich im Schlaf gedreht hattest, das passiert doch. Und dann ging die Klappe auf, dann sagten die, rumdrehen, Gesicht zur Tür. Oder hier, nur Männer guckten da durch, du saßt auf der Toilette, du hast dich hier gewaschen und wusstest, du wirst da laufend beobachtet.
Und kamen dann auch Kommentare oder so? Haben die dann auch was gesagt?
Na, ich habe manchmal gehört, dass die draußen gekichert haben. Die haben schon sicher gewusst, dass ich die Frau bin vom Oberarzt. Das war ja wahrscheinlich eine besondere Freude, mich hier richtig fertig machen zu können.
In dem Untersuchungsgefängnis in Rostock wird meine Oma ständig verhört. Weil, obwohl meine Oma Gunni und mein Opa Bodo beide ihren Fluchtversuch ja schon in der ersten Nacht in Berlin gestanden hatten, will die Stasi vor dem Gerichtsprozess noch möglichst viele Informationen aus den beiden rausbekommen.
Und immer wieder und dann wochenlang in die Zelle eingesperrt, mich dann wiedergeholt und dann immer wieder gefragt.
Es ist meistens der gleiche Typ, der sie verhört. Ein Stasi-Oberleutnant. Ein recht junger Mann. Schlank, immer in Uniform, immer höflich, sagt meine Oma. Und trotzdem ist er super penetrant. Er hört einfach nicht auf zu fragen, will alles wissen. Wer wusste alles von ihrer Flucht? Also wer hat sich noch strafbar gemacht? Was haben meine Oma und mein Opa noch geplant? Oder kannten sie diese oder jene Leute, die vor ihnen geflohen waren? Wer hat denen wiederum geholfen? Und so weiter. Für meine Oma ist das hart. Weil eingesperrt sein und von ihrer Familie getrennt sein, das allein ist schon furchtbar. Aber sie leidet natürlich auch unter dem Gefühl, zu Unrecht wie eine Verbrecherin behandelt zu werden.
Ich habe auch den Vernehmer gefragt, unter was für einem Urteil wollen Sie mich denn jetzt ins Gefängnis bringen? Ich bin doch keine Kriminelle. Dann hat er gesagt, natürlich sind Sie Kriminelle. Verrat am Sozialismus und eine illegale Grenzübertritt. Ich sage ja, von Deutschland nach Deutschland.
Und klar, hätten meine Großeltern noch ein paar Sachen gewusst, die für die Stasi interessant gewesen wären. Aber meine Oma will auf keinen Fall noch irgendwen anderen belasten. Und sie würden natürlich selbst dadurch nochmal eine längere Haftstrafe riskieren, wenn rauskommt, dass sie auch von anderen Fluchtversuchen gewusst haben. Also sitzt meine Oma Gunni oft im Vernehmungsraum und versucht, ihrem Mann quasi telepathisch Nachrichten zu schicken, dass er stark bleiben soll, dass sie es auch ist und dass sie von Fluchtplänen anderer nichts gewusst hätten.
Bodo, ich sage es nicht. Wir haben es nicht gewusst. Also das ging aber dann eben viele, viele Stunden, bis es dunkel wurde. Und dann saßt du wieder 2-3 Wochen, weiß ja nicht, ewige Zeiten. Und dann holten sie dich wieder.
Dieses immer wieder wochenlange Warten, das war besonders schlimm. Weil meine Oma hat mir erzählt, die waren in dieser Zeit komplett allein. Isoliert. Und tatsächlich hatte uns unser DDR-Experte Jens Giesecke vor unserem Besuch erzählt, dass diese Isolation der Häftlinge hier nicht nur ein Nebenprodukt der Haft war, sie war sogar gewollt.
Es gab keinen wirklichen Freigang, also sagen wir mal, in die frische Luft gelassen zu werden, weil es dafür eben eigene, ja, im Jargon genannt Tigerkäfige gab, wo also man praktisch von fast allen Seiten bis auf den mit Gittern überdeckten Himmel ummauert war. Und das zählte dann als offizieller Freigang. Hat also mit diesen Bildern, die man oft aus Spielfilmen kennt, wo die Häftlinge im Kreis gehen und sich gegenseitig was zustecken oder zuraunen, hatte das eben nichts zu tun.
Es gibt also keinen echten Freigang, keine Kontaktmöglichkeit. Während wir in so einer Zelle stehen, nehme ich meine Oma fast automatisch an der Hand.
Und wie lange warst du dann in Isolationshaft teilweise, also ganz alleine?
Schon die ersten Wochen. Ich hatte ja kein Datum, ich kann es ja nicht sagen, aber ich war schon sehr lange alleine.
Einzelhaft, für mehrere Wochen. Das kann ich kaum fassen. Ich meine, heutzutage wird das nur mit Häftlingen gemacht, die so gewalttätig sind, dass sie aus Sicherheitsgründen isoliert werden müssen. Gewalttätig war meine Oma natürlich nicht. Und trotzdem, Einzelhaft war für politische Häftlinge in der DDR ziemlich normal. Weil man hat versucht, ihren Willen durch Isolation zu brechen. Man nennt diese Methode die weiße Folter.
Es ist ein psychologischer Effekt, der da eben genutzt wurde, dass man, wenn man sozusagen ganz auf sich allein gestellt war, dass dann der persönliche Kontakt mit dem Vernehmer, der einen ausquetschen wollte, dass der dann total wichtig wurde.
Also der Vernehmer wird quasi, ohne dass man das will, zu einer wichtigen Bezugsperson, weil man ja sonst niemanden zu sehen bekommt. Und
wenn der dann noch mit Freundlichkeiten lockt, einem eine Packung Zigaretten rüberschiebt oder eine Tasse Kaffee anbietet oder sowas, konnte das eben dazu führen, dass mit dieser Mischung aus Druck auf der einen Seite und Zuckerbrot und Peitsche, wenn man so will, dass dann eben die Aussagebereitschaft, die Geständnisbereitschaft eben gesteigert wurde.
Sowas, also erst nett behandelt werden und dann auf einmal angeschrien, hat meine Oma auch erlebt. Also auch der Oberleutnant, der sie meistens verhört hat, war ja auf den ersten Blick freundlich. Aber innen drin sei er sadistisch gewesen, sagt meine Oma. Sie hat sich immer daran erinnern müssen, dass er ihr Feind war, dass sie nicht auf ihn hereinfallen darf. Zum Beispiel erzählt sie, dass er ihr gleich beim ersten Gespräch freundlich mitteilt, wo ihre Kinder jetzt sind, in einem Kinderheim, weil er Vertrauen bekommen will, weil er weiß, wie viel meiner Oma ihre Kinder bedeuten.
Ich wusste jetzt, gut, die Kinder sind in einem Kinderheim und jetzt muss ich mich auf mich konzentrieren. Denn vorher habe ich an mich überhaupt noch nicht gedacht.
Überhaupt? Ihre Kinder? Das ist für meine Oma Gunni natürlich das Wichtigste. Weil in den ersten Wochen nach ihrer Festnahme hat sie große Angst, dass ihr 14-jähriger Sohn auch von der Stasi vernommen und in ein Jugendgefängnis kommen könnte. Er wusste ja Bescheid und das war strafbar. Und eins kann ich euch sagen, diese DDR-Jugendgefängnisse die waren nochmal anders schlimm. Ich packe euch dazu einen Link in die Shownotes, falls ihr das genauer wissen wollt. Dahin mussten ihre Kinder aber Gott sei Dank nicht. Beide kommen in ein Kinderheim in Rostock, können auch bald wieder normal in die Schule gehen. Und nach etwa 3 Monaten hat es Tante Adi, die Tante meines Opas, endlich geschafft, das Sorgerecht für beide Kinder zu erkämpfen. Und die hat sich von da an auch um sie gekümmert. Sie hat mit den beiden sogar in der alten Wohnung der Eltern in Rostock leben können, sodass die Kinder auch weiterhin mit ihren Freunden aus der Gemeinde zusammen sein konnten. Es beruhigt meine Oma natürlich deswegen sehr, vom Oberleutnant zu hören, die Kinder sind sicher. Aber die Vernehmer, also der Oberleutnant und ein Hauptmann, der vor allem meinen Opa verhört hat, sagen ihr das natürlich nicht, um einfach nett zu sein. Die wissen, dass die Kinder für meine Oma ein emotionales Thema sind und versuchen immer wieder, meine Oma mit ihren Kindern zu ködern und aus dem Konzept zu bringen.
Der Hauptmann sagte, ich sehe manchmal ihre Kinder. Ihre Tante geht mit den Kindern sonntags manchmal in die Gaststätte essen, wo ich auch hingehe.
Das setzt natürlich direkt da an, wo es wehtut. Deine Kinder sind draußen, ich sehe sie, es geht ihnen gut. Aber du, Straftäterin, du bist hier drin und kannst nicht zu ihnen. Und das bleibt auch so. Außer du gestehst und bereust.
Es ist natürlich fürchterlich, wenn man sowas hört.
In den ersten Wochen und Monaten der Haft probieren die Stasi-Mitarbeiter noch auf eine ganz andere, hinterhältige Art, meine Oma zum Sprechen zu kriegen. Sie versuchen, einen Keil zwischen meine Großeltern zu treiben.
Ja, die haben ja auch in der Klinik überall geforscht, ob er vielleicht eine Geliebte gehabt hätte oder so.
Um dich da auch mit zu verhöhnen.
Ich glaube, die hätten mich gerne abgeschoben. Die haben häufig, das habe ich häufig bei Ehepaaren erlebt, die Ehepaare auseinanderzubringen. Mit ganz raffinierten Sachen. Und das haben sie bei uns nicht geschafft. Aber diese Methoden, die Ehepaare auseinanderzubringen, man konnte über die Toilette sprechen, man konnte auch das Alphabet durchklopfen durch die Wand. Und da haben manchmal die Stasi, bei Frauen war es dann eine schöne Männerstimme, durch die Toilette gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ich bin auch hier gefangen. Und haben du hast aber eine schöne Stimme. Und haben die in ihrer Einsamkeit belabert. Das ist schon schändlich. Das haben die alles bei mir gar nicht versucht. Ja. Da haben die gewusst, das ist sinnlos bei mir.
Es ging wohl einfach darum, die totale Kontrolle über die Psyche der Häftlinge zu bekommen. Und dafür war wohl jedes Mittel recht. Die Stasi-Mitarbeiter haben meiner Oma dann aber noch mit etwas ganz anderem gedroht.
Ich warne Sie, wenn Sie nicht die Wahrheit sagen, wir können Sie auf Eis legen. Das war so ein Wort, da dachte ich, oh, die haben hier noch mehr.
Auf Eis legen. Und tatsächlich, es gab in Rostock ein paar spezielle Zellen, um Gefangene zu bestrafen. Die sogenannten Dunkelzellen. Wir gehen also in den Keller.
So, halte ich gut fest.
Ja.
Um dorthin zu kommen, muss man im Untergeschoss noch durch eine dicke Stahltür. Hier unten ist nichts beige gestrichen. Alles ist einfach nur Beton. Die Luft fühlt sich kalt und feucht an. Die Dunkelzellen sind grausame Orte. Wie der Name schon sagt, war die komplette Zelle ohne Licht. Der Vorraum zu den Zellen war zwar beleuchtet, aber dann in den Zellen herrschte absolute Finsternis. Kein Fenster, nichts, wo ein bisschen Licht hineindringen kann. Sogar das Guckloch an der Zellentür haben sie zugenagelt. Zum Teil waren die Leute hier wochenlang drin, frierend, die Zellen wurden dort natürlich nicht beheizt, in absoluter Dunkelheit. Nicht mal sitzen durften sie, also es gab keinen Stuhl oder sowas und die Schlafpritschen waren hochgeklappt, durften nur nachts benutzt werden. Gerade mein Opa scheint von diesem Ort sehr aufgewühlt zu sein.
Und es gab auch keine Toilette, sondern nur Kübel, wo man sich draufsetzt und das dann nachher entsorgen muss.
Und auch gar kein Licht drin, oder gab es?
Kein Licht drin.
Mein Opa erzählt, dass er ein paar Tage mit jemandem die Zelle geteilt hat, der davor 3 Monate hier unten gewesen sein soll. Dessen ganzer Körper soll danach mit Ausschlägen und Entzündungen übersät gewesen sein. Auch wenn ich von den Methoden der Stasi weiß, ist es für mich jedes Mal aufs Neue schockierend, das zu sehen, dass die wirklich Gefangene so unmenschlich eingesperrt haben. Meine Oma ist hier zum Glück nie gewesen und hat auch nie so ganz erfahren, was passiert, wenn man auf Eis gelegt wird. Aber geahnt hat sie es eben trotzdem. Ob sie da Angst hatte?
Also die Angst habe ich mir gar nicht erlaubt. Ich habe an ihn gedacht.
Mit ihm meint meine Oma natürlich ihren Mann, mein Opa Bodo.
Hoffentlich hält er das durch. Und vor allen Dingen wollten die mich fertig machen, das habe ich schon erkannt, um ihn zu erpressen, dass er aufgibt, dass er sagt, ich bereue. Und wenn er bereut hätte und für die Stasi unterschrieben hätte, dann hätte er sofort die Hochschullaufbahn weitermachen können. Aber dann wären wir in der Hand gewesen von der Stasi.
Das, was meine Oma da gerade erzählt, ist total wichtig. Weil klar, diese ganzen Verhöre, die Schikane und so weiter, das machen die natürlich, um Infos aus den beiden zu kriegen. Aber eben nicht nur. Was die Stasi auch will, ist, meinen Opa zu bekehren, also zu einem von ihnen zu machen. Weil der ist ja ein angesehener Oberarzt. Und er würde ihnen vielleicht viel bringen, wenn er in der SED wäre und für sie spionieren würde. Deswegen bieten sie ihm immer wieder an, du und deine Frau, ihr könnt sofort freikommen, wenn du in die Partei eintrittst und wenn du für uns arbeitest. Meine Oma weiß das. Und sie weiß auch, dass die Stasi versucht, sie zu benutzen, um Druck auf Bodo auszuüben. So wie sie die Kinder ja auch gegen sie einsetzen. Also, dass die ihrem Mann zum Beispiel erzählen, ihr ginge es total schlecht, damit er irgendwann aufgibt, auch um sie natürlich zu retten. Und was jetzt kommt, finde ich ziemlich cool. Sie hat sich einen Trick ausgedacht, wie sie ihrem Mann unauffällig eine Botschaft übersenden kann, dass sie noch Kraft hat. Ich nenne das ihre Schweinchen-Dick-Story. Und die geht so. Die Vernehmer fragen meine Oma immer wieder, was mein Opa ferngesehen hat.
Und da habe ich immer gesagt, er hatte keine Zeit dafür. Der hat abends die Wissenschaft gemacht am Tage, hatte er den OP und die Klinik unter sich. Der hat nie ferngesehen. Und dann wochenlang in die Zelle eingesperrt, mich dann wiedergeholt und dann immer wieder gefragt. Und dann habe ich dann gesagt, gut, ich sag's Ihnen, ab und zu hat er mit unseren Kindern Schweinchen Dick gesehen.
Schweinchen Dick, das ist ein Looney Tunes-Charakter, also ein Comic aus den USA, das ab den 70ern im Westfernsehen gelaufen ist. Und klar, Westfernsehen war natürlich verboten in der DDR. Das kann richtig Ärger geben. Gleichzeitig ist es aber natürlich ein bisschen so ein Mittelfinger meiner Oma an die Vernehmer, weil Schweinchen Dick einfach so ein lustiges Kinderfernsehen war. Also das war gleichzeitig irgendwie auch total unverfänglich. Meine Oma will sie dadurch in eine kleine Falle locken. Sie gibt ihnen quasi ein Geständnis, mit dem sie natürlich am Ende nichts anfangen können. Aber sie hofft, dass diese Schweincheninfo so absurd ist, dass die Vernehmer ihren Mann auch drauf ansprechen. Und tatsächlich.
Das wurde ihm vorgehalten, sagen Sie mal, haben Sie sonst nichts anderes fernzusehen als Schweinchen Dick? Aber da wusste er, meine Frau hat noch Humor, der geht's nicht schlecht. Und das war für ihn wie ein Gruß. Und da hat er gesagt, ja, wenn meine Frau das sagt, stimmt, mit den Kindern haben wir Schweinchen Dick gesehen.
Also trotz aller Schwierigkeiten und aller Angst. Meine Oma hat natürlich versucht, sich nicht unterkriegen zu lassen. Sie erzählt es auch immer wieder, dass sie versucht hat, das an die anderen Gefangenen zu übertragen, mit denen sie dann später, für ein paar Wochen zumindest, doch eine Zelle geteilt hat.
Ich war rebellisch. Als ich gemerkt habe, wenn man höflich ist und klein, so wie ich auch diese 2 Frauen kennengelernt habe, die dann mal in meiner Zelle waren, habe ich zu denen immer gesagt, wenn die Türen aufgeschlossen wurden und die Riegel fallen, dann zuckten die schon zusammen und müssen ja hinten dann immer in der Zelle stehen. Ich sage, Almut oder Bärbel, aufrecht, wir haben nichts gemacht. Also ich war eigentlich diejenige, die dann auch mit Einfluss habe. Und wenn die dann vom Vernehmer wiederkamen, sagten die, ich brauche gar nicht zu verheimlichen, die wissen alles. Da habe ich gesagt, die wissen nicht alles. Lass die kommen, lass die Frage stellen und nur das Nötigste beantworten.
Aber so sehr sich meine Oma auch weigert, am Ende hat die Stasi doch etwas rausgefunden.
Alles, was ich ausgesagt habe, wurde protokolliert, wurde aufgezeichnet und das wurde mir dann vorgelegt zum Unterschreiben. Aber wir hatten ja keinen Rechtsanwalt. Wir hatten keinen Rechtsbeistand. Ich wusste auch nicht, muss ich das jetzt unbedingt oder kann ich das verheimlichen? Ein Rechtsanwalt hat ja noch die Möglichkeit, dich zu beraten, was du überhaupt sagen darfst. Ich habe alles gesagt.
Mit ich habe alles gesagt, meint meine Oma, dass sie die Flucht zuvor zugegeben hat. Nicht, dass sie die anderen Leute verraten hat. Für mich das Unfassbare an der Sache, die SED hat immer so getan, als sei die DDR ein demokratischer und fairer Staat. Also es hat Wahlen gegeben, aber man konnte eben nur eine Partei wählen. Und es hat eben auch Gerichtsprozesse gegeben, aber es gab gar kein unabhängiges Gericht. Unabhängige Gerichte sind ja eigentlich eines der wichtigsten Merkmale eines Rechtsstaates und damit einer gesunden Demokratie. Aber zu unabhängigen Gerichten und fairen Prozessen gehören nun mal Anwälte. Meine Großeltern, die hatten auch einen Anwalt. Nur haben sie den erst Monate, nachdem sie festgenommen worden sind, gesehen. Alle Verhöre, in denen er sie auch hätte beraten können, haben ohne ihn stattgefunden. Das erste Mal konnten sie eigentlich erst 2 Wochen vor dem Gerichtsprozess mit ihm sprechen und das auch jeweils nur für 20 Minuten. Und da sagt ihr Anwalt dann nur noch das.
Erwarten Sie von mir kein Plädoyer. Wenn ich Sie hier verteidigen würde, könnte ich gleich mit abhauen oder käme ich ja auch mit ins Gefängnis. Also, sagte, also das tut mir leid.
Wenn sogar ein Rechtsanwalt Angst davor hat, seine Klienten und Klientinnen richtig zu verteidigen, weil er dann selbst ins Gefängnis kommen könnte. Also, naja, das sagt schon alles über einen Staat aus. Aber meine Oma sagt, letztendlich war das eh auch schon alles fast egal, weil sie hatte die Flucht ja schon in der ersten Nacht nach ihrer Festnahme gestanden.
Letztendlich stand ja mein Urteil auch schon fest.
Im Gesetzbuch der DDR steht eigentlich, dass man für einen Fluchtversuch maximal 2 Jahre Haft bekommt. Für meine Oma geht dieser Prozess aber überraschenderweise noch schlechter aus. Weil
ich war von der Staatsanwältin mit 3 Jahren vorgeschlagen und die Richterin hat mir dann noch ein halbes Jahr mehr gegeben, weil ich meinen Mann verführt hätte, weil ich aus dem Westen kam, weil ich westlich erzogen wurde, wäre ich die Redelsführerin.
3,5 Jahre Haft. Mehr als die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Das ist schon hart. Selbst in der DDR. Mein Opa hat sogar 4 Jahre bekommen. Warum er so viel mehr bekommen hat als die gängigen 2 Jahre, wissen meine Großeltern gar nicht so genau. Aber vermutlich hängt es tatsächlich mit der besonderen beruflichen Position von meinem Opa zusammen. Weil Leute wie mein Opa, die sehr gut ausgebildet waren, sind wichtig für den Staat. Jedes Land braucht ja einfach gute Ärzte und Ärztinnen. Aber diejenigen, die sich nicht deutlich zum Regime bekennen, die wurden einfach extra streng behandelt. Also für die war es noch schwieriger, mal aus der DDR auszureisen oder so. Weil die SED und die Stasi eben so Angst hatten, dass die ihnen weglaufen. Und sie wurden wohl auch noch härter bestraft, wenn sie versucht haben abzuhauen. Quasi, um die anderen Leute abzuschrecken. 3,5 und 4 Jahre. Das ist echt lange. Ich meine, in der Zeit würde ihr Sohn quasi erwachsen werden. Und auch ihre kleine Tochter ist dann kein Kind mehr. Das sind Jahre, die meiner Oma und auch den Kindern niemand zurückgeben kann. Die man nicht einfach so aufholen kann. Und alles nur, weil meine Großeltern ein Land verlassen wollten. Wenn meine Oma darüber spricht, habe ich manchmal das Gefühl, sie möchte es so erzählen, als wäre das alles gar nicht so an sie rangekommen. Und ich glaube schon, dass sie es oft geschafft hat, in dieser Zeit stark zu bleiben. Aber eben nicht immer. Denn natürlich haben die ganzen Psychospiele und die Isolation ihr zugesetzt. Und vor allem nach dem Prozess beginnt für meine Oma nochmal eine richtig schwere Zeit. Zum einen muss sie diese Realität von diesem harten Urteil irgendwie verarbeiten. Zum anderen muss sie nach dem Prozess sogar noch weitere Monate in der Untersuchungshaftanstalt bleiben. Weil ihr Anwalt wegen der Härte des Urteils tatsächlich nochmal in Berufung geht und versucht, die Strafe abzumildern. Das verlängert den Prozess aber nochmal. Für meine Oma bedeutet das mehr Zeit in Einzelhaft, mehr Wochen in den Händen der Stasi, in einem Gefängnis, wo man, wie sie selbst sagt, nie den Himmel frei über sich sieht. Dazu muss man sagen, dass meine Oma in der Untersuchungshaft noch ein anderes Problem hatte. Ihre Gesundheit. Von Woche zu Woche geht es ihr schlechter. Durch den Schlafentzug, wegen der nächtlichen Kontrollen, das schlechte Essen, den Mangel an Bewegung und so weiter bekommt sie immer mehr Magen- und Rückenbeschwerden. Im August wird sie dann richtig krank. Eine Kieferhöhlenentzündung.
Da habe ich denen auch morgens gesagt, ich muss zum Kieferhöhlen untersuchen. Ich habe schwere Schmerzen.
Im Gefängnis gab es einen Sanitäter, der in solchen Fällen gerufen wurde. Ein großer Mann, natürlich auch in der grauen Uniform der Stasi, mit Offiziersgrad. Der Sanitäter bringt sie widerwillig ins Krankenhaus. Im Warteraum dauert es nicht lange, bis die HNO-Chefärztin hereinkommt.
Plötzlich geht die Tür vom Sprechzimmer auf. Sie ist es. Tür wieder zu. War sie wieder weg und dachte, um Gottes Willen, was soll denn das jetzt werden? Und dann hat die sicherlich besprochen mit ihren Leuten da drin, das ist die Frau Gerd von dem Oberarzt. Gerd, die sitzt da draußen, die kommt als Patientin. Und das in den Lumpen, wie ich aussah. Und die wussten doch alle, dass wir im Gefängnis sitzen.
Weil, was der Sanitäter nicht wusste, die Ärztin hatte tatsächlich ihre Facharztausbildung bei Bodo gemacht. Die beiden stehen sich auch jetzt noch nah. Man könnte vielleicht meinen, dass sich meine Oma vielleicht gefreut hat, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Aber gar nicht. Sie hat sich vor allem geschämt. Meine Oma hat mir erzählt, dass sie blass wie eine Kellerassel und in diesem lumpigen Trainingsanzug und Sträflingshemd vor der Frau gestanden hat. Die Chefärztin versucht, einen Moment alleine mit meiner Oma zu bekommen. Aber das lässt der Sanitäter nicht zu. Selbst bei der kleinen OP, einer sogenannten Kieferhöhlenspülung, bleibt er im Raum.
Und dann war er natürlich noch wütender auf mich, dass ich da auch erkannt wurde und dass die alle mit mir so eben auch nett waren.
Meine Oma hat Glück. Die Kieferhöhlenentzündung geht danach tatsächlich weg. Aber dann kommt es doch noch schlimmer. Weil eines Tages fühlt meine Oma einen Knoten in ihrer Brust. Für jede Frau natürlich erstmal sehr beunruhigend. Das war in einer der Wochen, in denen meine Oma ausnahmsweise die Zelle mit jemandem geteilt hat. Einer Frau, die per Zufall auch noch in der Facharztausbildung für Gynäkologie war.
Und da habe ich dann gesagt, du, ich habe hier so einen Knoten in der Brust, fühl doch mal. Und da sagte ich, also bei so einem Knoten, da würde ich dich jetzt dem Oberarzt vorstellen, wenn wir frei wären.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, also vielleicht noch Krebs kriegen jetzt im Gefängnis, das wäre ja furchtbar. Dann wollte ich noch mal zum Gynäkologen gebracht werden. Und da sagte der Sanitäter, ich habe sie am Anfang zum Arzt gebracht. Das geht jetzt nicht mehr.
Als ich das erste Mal gehört habe, musste ich schon schlucken.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, weil ich natürlich in einer kritischen Situation war, habe ich mich verleiten lassen, zu ihm zu sagen, ich habe das Gefühl, ihr Sozialismus hat nichts mit Humanität zu tun. Und darauf lief er rot an und sagte, der Sozialismus siegt auch ohne Sie. Und da habe ich gesagt, ja, das wäre mir ja recht. Und da hat er gesagt, wie stehen Sie überhaupt vor mir? Ich stand eben nicht mehr stramm. Und dann habe ich aber gesagt, okay, wenn Sie wollen, stehe ich auch stramm vor Ihnen, aber demoralisieren können Sie mich nicht. Und da hat er die Tür zugeknallt.
Aber damit war es nicht vorbei. Der Sanitäter kommt zurück. Sie soll ihre Sachen packen, sagt er.
Und dann hat er mich hier runtergebracht in eine Zelle rein. Auch wieder so ein winziges Ding. Sagt er, Sie können sich hinlegen, Sie kriegen Bettruhe und Sie sind ja krank.
Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, Wem hat bei Verdacht auf Krebs sich hinlegen schon mal geholfen? Es ging eben gar nicht darum, meiner Oma zu helfen, weil was da wirklich passiert ist, das ist, dass der Typ sie in Einzelhaft gesteckt hat und damit bestrafen wollte.
Das war nochmal eine ganz schreckliche Isolation, ohne Datum, ohne kein Buch, keine Zeitung, nichts. Das waren aber bestimmt zwei Wochen.
Sie ist ganz allein, hat Angst um ihre Gesundheit und ihre Kinder, ist total ausgezehrt. Und diesmal schafft sie es nicht, sich selbst wieder aufzubauen. Sie liegt in diesem Zustand in der Zelle, in die sie der Sanitäter gebracht hat, und sieht da einen Gegenstand.
Er hatte auch noch zynisch mir so eine Rotlichtlampe eingestellt. Da waren so kleine rote Scheiben drin. Er sagt, es ist eine Rotlichtlampe, können Sie sich bestrahlen, so viel wie Sie wollen. Und als ich dann aber schon am Durchdrehen war und auch angefangen habe, so Wahnvorstellungen zu kriegen, die Neuankömmlinge, die kamen, glaube ich, immer hier unten an. Und dann wurde mit denen besonders gebrüllt und Türen geschmissen. Und da war immer erst mal so ein Schockaufstand. Und da habe ich mir dann in meinen Wahnvorstellungen eingebildet, das könnte jetzt Tante Adi sein, das war unsere alte Tante, wo sie rausgefunden hat, dass sie es gewusst hat und dass die jetzt als Mitwisser auch hier gelandet ist und unsere Kinder wieder alleine oder wieder in einem Kinderheim. Also das hat mich bald wahnsinnig gemacht. Und dann sah ich immer diese Glasscheiben so übereinander in dieser Rotlichtlampe drin. Und da habe ich dann gedacht, schneide ich mir jetzt die Pulsadern auf damit oder nicht? Also da war ich wirklich kurz vorm Selbstmord.
Ja.
Da war ich fix und fertig. Und das war auch im Oktober schon, also in der Wartezeit auf die Berufung. Und im Oktober hatte Andreas Geburtstag. Und die guckten laufend rein, weil die schon Angst hatten, dass ich mir was antue. Und dann habe ich die gefragt, was war mit dem für ein Datum? Und dann haben die gesagt, was interessiert Sie das? Haben nicht geantwortet. Und dann, also da habe ich dann wirklich noch mal so emotional richtig durchgehangen. Mhm.
Meine Oma so über diese schweren Gedanken sprechen zu hören, ist für mich nicht leicht zu ertragen. Dass sie sogar darüber nachgedacht hat, sich das Leben zu nehmen, weil die Situation für sie so unerträglich war, das hat sie mir so in dieser Form noch nie erzählt. Gleichzeitig zeigt es mir auch etwas total Wichtiges. Selbst wenn du das Gefühl hast, an etwas kaputt zu gehen, heißt es nicht, dass du schwach bist. Meine Oma hat sich diesem Schmerz gestellt. Und das finde ich total stark. Und irgendwie hilft mir das manchmal, mich selbst in Situationen, die vielleicht ausweglos wirken, ein bisschen sanfter zu beurteilen. Vielleicht kennt ihr das ja. Diese Tiefpunkte in unserem Leben definieren uns nicht komplett. Wir halten sie aus und danach geht es weiter. Irgendwie. Aber klar, die Geschichte erzählt mir natürlich auch was ganz Konkretes über die DDR. Nämlich, wie egal den Gefängnisangestellten die Menschen in ihrer Obhut waren. Also ich meine, ein ernstzunehmender Krebsverdacht, das ist jetzt kein Schnupfen. Statt das Mindeste zu tun und sie zu einem Arzt zu bringen, wird meine Oma mit Isolationshaft abgestraft und soll sich mit Rotlicht therapieren. Das finde ich schon ziemlich bösartig. Historiker Jens Giesecke sagt, dass diese Spiele mit der Angst in DDR-Haftanstalten System hatten und dass das genau der Grund ist, weshalb viele ehemalige politische Häftlinge der DDR ihre Zeit im Gefängnis als so schlimm erlebt haben. Also so schlimm, dass sie die Gefängnisse sogar manchmal mit den KZs der Nazis vergleichen.
Ich denke, aus einer nüchternen Betrachtung heraus wird man die Haftbedingungen in einem Konzentrationslager und die Haftbedingungen in einem DDR-Gefängnis nicht auf die gleiche Stufe stellen können. Ich glaube trotzdem, dass die Erinnerung von Zeitzeugen, also sprich von ehemaligen politischen Häftlingen, in gewisser Weise ihre Berechtigung hat.
Wie es auch schon Jens Giesecke sagt, das ist natürlich ein schwieriger Vergleich. Aber Giesecke sagt schon auch, dass man unterscheiden muss zwischen dem, was man heute über die DDR weiß und dem, was die Leute damals wussten. Weil zum Beispiel ein Häftling damals hatte überhaupt keine Ahnung, was um ihn herum passiert und wie viel Gewalt zum Beispiel in so einer Haftanstalt wirklich ausgeübt wird.
Es war Teil der, sozusagen der Perfidie dieses Systems, dass sie immer den Eindruck verwaltet, wir können dich jederzeit erschießen, wenn wir es wollen. Und es wird kein Hahn drum krähen. Das findet sich wörtlich in Erinnerungen von Häftlingen, die sozusagen von ihrem Vernehmer unter Druck gesetzt wurden. Wir können deine Kinder wegfangen, wir können deine Frau erschießen. Wenn wir das wollen, dann machen wir das. Und das war etwas extrem Wirksames.
Also wenn man heute zurückgelehnt manchmal denkt, dass körperliche Folter und Todesstrafen in den DDR-Gefängnissen nicht so häufig waren, dann ist das Wissen im Rückblick. Damals war das aber überhaupt nicht so klar. Weil in dem Moment, in dem du in so ein Gefängnis gekommen bist, warst du auf absolut unsicherem und vor allem unbekannten Gebiet. Weil, das ist total absurd, die Regimeführung hat immer gesagt, im Sozialismus gibt es keine Kriminalität. Im Sozialismus geht's allen so gut, da gibt's keinen Grund, etwas zu stehlen, beispielsweise. Und wenn mal ein Verbrechen passiert ist, dann haben sie immer gesagt, ja, da ist der Kapitalismus übergeschwappt. Aber eigentlich gibt's das hier nicht. Das bedeutet, wie viele Gefängnisse es in der DDR gab, wer da alles drin saß, wie es den Menschen da ging und so weiter, das war alles ziemlich unbekannt in der Gesellschaft. Und somit ist es ja auch nicht seltsam, dass die Menschen, die dann als politische Häftlinge ins Gefängnis kamen, ohne Anwalt, mit so gut wie keiner Möglichkeit, sich irgendwo zu informieren, in Isolationshaft, dass die glauben mussten, was die Wärter ihnen sagen. Nämlich, wir haben es in der Hand, ob du morgen noch lebst oder nicht.
Das macht einen entscheidenden Unterschied aus. Entscheidend für die Wirkung der Haft war letztendlich der Eindruck, der subjektiv vermittelt wurde bei den Häftlingen.
Ganz genauso war es ja bei meiner Oma auch. Weil, obwohl sich später herausgestellt hat, dass der Knoten in ihrer Brust kein Krebs, sondern wahrscheinlich ein geschwollener Lymphknoten war, war es für sie ja in diesem Moment eine absolute existenzielle Bedrohung. Also nicht zu wissen, ob sie Krebs hat und ob schnell gehandelt werden muss. Ich glaube, psychische Gewalt wird in unserer Gesellschaft manchmal nicht so ernst genommen. So nach dem Motto, naja, du bist ja nicht geschlagen worden, dann ist doch alles gut. Aber so einfach ist es eben nicht.
Man muss ja wissen, es sollte ja körperlich nicht Narben hinterlassen, sondern nur psychologisch.
Und es ist auch nicht das Ende. Denn nach der Untersuchungshaft in Rostock geht es in ein richtiges Gefängnis. Das größte Frauengefängnis der DDR. Hohneck. Ein Gefängnis, wo meine Oma auf einmal auch wirklich unter kriminelle Frauen kommt. Diebinnen, Betrügerinnen, Mörderinnen. Ein Ort, an dem sie sich auf eine ganz andere Weise durchschlagen muss. Und wo sie es trotzdem schafft, auf ihre Art zu rebellieren.
Und da waren so raffinierte Diebinnen dabei. Die klauten ja sogar noch in Haft. Die eine wurde bei den Kriminellen der schwarze Hengst von Hoheneck genannt. Und die gehört auch zu den Schlägern, die gerne geschlagen haben, geprügelt haben. Entweder du hast einen starken Selbsterhaltungstrieb oder du hast keinen. Und dann geht die Tür auf, sitzt der Bodo da. Schon ewig nicht mehr gesehen. Sitzt er da plötzlich.
Das war Folge 6 von Oma lass reden. Meine Oma und die Einsamkeit. Oma lass reden ist ein ARD-Podcast von Das Ding vom SWR in Kooperation mit Fritz vom RBB. Alle Folgen findet ihr jetzt schon in ARD Sounds. Host bin ich, Luise Aschenbrenner. Autoren waren Magdalena Puls und Maxim Landau. Recherche und dramaturgischer Support Imre Balzer. Redaktion Joschka Moravec und Timo Klump. Redaktioneller Support und Distribution Daniel Hirsch. Fact-Checking Yves Müller. Schnitt und Soundproducing Jan Patschek. Komposition Benjamin Hien. Tontechnik Axel Fischer-Neuschwander. Podcast-Cover Julia Kaiser, Kamera und Schnitt Social Media, Lars Dahmen und Marco Artmann. Liebe Oma, als ich selbst in meinem Leben mit meiner mentalen Gesundheit zu kämpfen hatte, hast du mir ein Buch gegeben, das dich selbst all die Jahre begleitet hat. Es heißt trotzdem Ja zum Leben sagen, des Psychiaters und Holocaust-Überlebenden Viktor Frankl, und steht immer noch in meinem Bücherregal. Darin schreibt er: Es kommt nie und nimmer darauf an, was wir vom Leben zu erwarten haben. Vielmehr lediglich darauf, was das Leben von uns erwartet.
Wie war es für dich jetzt da gewesen zu sein?
Erstens mal, ich habe es hinter mir. Und das ist schon mal wichtig. Und als Zeitzeugin den Historikern zur Verfügung zu stehen. Und das mit dir zu machen, ist natürlich auch eine große Freude und ich war bestens aufgehoben. Trotzdem war es natürlich grauenhaft, noch mal zu sehen, denn man hat es doch nicht mehr so groß in Erinnerung. Mhm. Und diese kleinen Zellen. Und, aber wichtig ist, ich kann es zeigen und es wird für die Zukunft dokumentiert.
Für alle, die gerne wissen, was los ist auf unserem Planeten, sich auch mal auf neue Blickwinkel einlassen und sich über Denkanstöße freuen, gibt's 7 Tage wach. Der rbb24 Inforadio-Podcast 7 Tage wach liefert die wichtigsten Fakten und stärksten Debatten.
Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag und wir sind seit fast 30 Jahren miteinander befreundet und wir diskutieren wahnsinnig gerne, was auf der Welt gerade so passiert. In der Politik, der Wirtschaft, der Gesellschaft.
Auch in unserem Podcast 7 Tage wach machen wir das. Wir streiten uns, wir nerven uns auch mal, aber das ist wichtig, egal wie hart wir in der Sache diskutieren, wir haben uns hinterher immer noch lieb.
Und wir wollen einfach wirklich wissen, was der andere für eine Meinung hat und auch warum.
7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Ein rbb24 Inforadio-Podcast. Immer freitags, zum Beispiel in der ARD Sounds App.